einmal einen Tag lang genau hinschauen auf jedes Detail, einmal wirklich sehen, wie ein Tag beginnt, wie es hell wird und irgendwann wieder dunkel wird, einmal sehen, was passiert, wenn eigentlich gar nichts passiert, einmal wirklich spüren, wie Zeit vergeht, wenn sie denn überhaupt vergeht, einmal die Zeit durch sich hindurchstreichen lassen und sehen, was sich so dabei in einem verfängt, einmal die unsichtbare Zeit sichtbar zu machen, die Literatur kann das ja.
Mit diesem Buch beginnt man am besten um 5 Uhr in der Früh, im Sommer, im August, vielleicht sogar am 31. August. Oder man liest es einfach, wann und wo es gerade passt und findet sich plötzlich an einem 31. August am Meer wieder. Nicht irgendwo, sondern am Mittelmeer, am Golf von Triest, in einer Stadt, die auf einer Lagune mitten ins Meer hineinragt. Grado heißt sie. Und hier hat Jürgen Hosemann fast 24 Stunden an der Strandpromenade verbracht und versucht, jeden Augenblick festzuhalten. In seinem Buch »Das Meer am 31. August«, jüngst erschienen im Berenberg Verlag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Natascha Freundl und ich habe Jürgen Hosemann in Frankfurt am Main erreicht. Dort ist er Lektor im S. Fischer Verlag und Herausgeber unter anderem der Werke von Wolfgang Hilbig. Und deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, ob er schon immer mal die Seiten wechseln wollte. Also vom Lektorieren, Bearbeiten fremder Texte hin zum Schreiben eines eigenen, ganz persönlichen Textes. Wie war das, Herr Hosemann?
Also ich finde das ja selbst ganz naheliegend, wenn Lektoren Bücher schreiben. Warum denn nicht? Sie kennen sich ja gut aus mit Sprache. Ich würde sagen, es ist sicher ein Seitenwechsel, aber der Sprung kommt mir dann doch nicht so groß vor, nicht allzu groß. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann haben da viele Schriftsteller auch als Lektoren gearbeitet und viele Lektoren sind zumindest neben ihrem Beruf auch Schriftsteller gewesen. Allerdings ist man sicher kein besserer Lektor, wenn man auch selbst schreibt und man ist ehrlich gesagt auch kein besserer Autor, wenn man Lektor ist, ja, leider. Interessant ist vielleicht, dass ich schon versucht habe, mein eigener Lektor zu sein, aber ich habe gesehen, auch mit viel Erfahrung klappt das natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es bleiben beim Schreiben doch immer ein paar blinde Flecke, Dinge, die man im eigenen Text nie sehen wird, ja, die aber andere sehen dafür. Deswegen habe ich das Manuskript auch irgendwann von meiner früheren Chefin im Fischerlektorat lesen lassen. Das war Ursula Köhler, eine scharfsichtige Frau, bei der ich sozusagen meinen Beruf gelernt habe. Und die ist dann Gott sei Dank auch nicht vom Stuhl gefallen. Als dieses Manuskript an den Berenberg Verlag ging, an Heinrich von Berenberg, war es also schon in gutem Zustand.
Nun ist dieses Buch, das Meer am 31. August, ja eine Art Tagebuch, und zwar das Tagebuch eines einzigen Tages. Eine Meditation über die Zeit, ein Versuch, mal nichts zu tun und dabei die Sinne zu schärfen, vor allem das Sehen und das Hören. Gab es bei Ihnen, Herr Hosemann, diesen Wunsch schon länger oder war das eine fixe Idee, sich dort im Urlaub in Grado vor dem Morgengrauen ans Meer zu setzen und bis in die Nacht da zu bleiben?
Ja, diesen Wunsch gab es tatsächlich schon länger, dieses, sagen wir ruhig, Selbstexperiment zu machen und dann davon zu erzählen. Einmal einen Tag lang genau hinschauen auf jedes Detail, einmal mir alles zu merken, ja. Einmal wirklich sehen, wie ein Tag beginnt, wie es hell wird und irgendwann wieder dunkel wird. Einmal sehen, was passiert, wenn eigentlich gar nichts passiert. Einmal wirklich spüren, wie Zeit vergeht, wenn sie denn überhaupt vergeht. Einmal die Zeit durch sich hindurchstreichen lassen und sehen, was sich so dabei in einem verfängt. Einmal die unsichtbare Zeit sichtbar zu machen, die Literatur kann das ja. Und dann hat es mich auch irgendwie gereizt, natürlich ein Buch zu schreiben, was eigentlich keine Figuren hat und keine Handlung hat, sondern was eigentlich der Tag selbst schreibt, ja. Und das wollte ich schon länger einmal tun, da hat sich vermutlich schon etwas angestaut in mir und dann habe ich es einfach mal gemacht. Wann und wo war denn eigentlich nur Zufall?
Dann hören wir jetzt mal rein in den ersten Ausschnitt, den Jürgen Hosemann ausgewählt und bei sich zu Hause in Frankfurt aufgenommen hat. Wir verfolgen die erste Stunde seines Selbstversuchs am Meer.
Wann wird das Licht kommen und wie? Wird es sich als heller, sich ausbreitender Fleck am Nachthimmel zeigen? Oder wird es sich aufs Meer legen, ganz sanft? Wird ein Strich aus Licht plötzlich zum Horizont werden und das Meer vom Himmel trennen? Aber das Licht kommt nicht, es ist einfach da. Vielleicht waren es die Rufe, die mich einen Moment abgelenkt haben, dann der kleine Lastwagen der Müllabfuhr, der mit kreisenden Warnlichtern hinter mir vorbeigefahren ist. Vielleicht habe ich ein paar Sekunden zu lang überlegt, was diese Rufe bedeuten sollten und von wo und wem sie kamen, halblaut, nicht weit entfernt. Eine einzelne Stimme, als riefe da jemand sich selbst. Als ich wieder nach dem Licht schauen will, ist es schon da. Es ist 5.15 Uhr, in einer scheinbaren Höhe von vielleicht 30 Grad über dem östlichen Horizont, ein Streifen veränderter Farbigkeit ins Violette oder Bräunliche spielend. Ist das das Licht oder bilde ich es mir nur ein? Es ist ja auch vorher nicht dunkel gewesen. Im Westen der Mond, an Land die orangefarbenen Lichter der Strandpromenade. Sind nicht einfach meine Augen überfordert? Als habe jemand das Schwarz um mich herum verdünnt. Ich möchte die Hand ausstrecken, um zu fühlen, ob die Luft nun anders ist, ob das Gewicht der Dunkelheit abnimmt. 5.21 Uhr, jetzt deutlicher, eine schwarze, an den Rändern schwach leuchtende Scheibe, die im Nordosten über der Küste schwebt. Etwas bewegt uns alle über die Grenze von Tag und Nacht. Ich kann zusehen, wie die Dunkelheit sich zurückzieht, weiter an Boden verliert. Das ist keine Scheibe, das ist der nach oben offene Himmel. Dort, wo er schon heller ist, erscheint er geriffelt wie eine Wasserfläche, über die der Wind streicht, ein zweites Meer. Wie schnell es hell wird. Ich spüre die Drehung der Erde. Ich kann jetzt deutlich die Küste auf der anderen Seite der Bucht sehen. Ein mittleres Grau, über dem ein helleres Grau liegt, darüber rosa, orange und ein fast grünlicher Ton und noch höher das in den Weltraum fliehende Schwarz. Die Lichter von Triest, wie die glimmenden Reste eines Feuers, das die Nacht über durchgebrannt hat, alles da? Nur über mir hängt noch die Finsternis wie eine Regenwolke, die unten in Schleiern ausfranst, ein schwarzer Regen aus Nacht. Es war eine Männerstimme, die ich gehört hatte, vielleicht einer der Müllmänner, die den kleinen Lastwagen zu Fuß begleitet hatten. Aber was hatte er gerufen? 5.45 Uhr, das Meer ist längst da. Aber ist es schon wach, schon ausgeschlafen? Oder räkelt es sich noch träge unter seiner grauen Decke? Ein Schiff, das seinen Weg zurück in die Nacht zu suchen scheint, wie ein undeutlicher, schwach beleuchteter Traum. Als ich an diesem Morgen ans Meer kam, war es nicht allein. Auf dem Wellenbrecher, der von der Strandpromenade etwa 100 Meter ins Wasser hinauslief, fotografierte sich ein junges Paar, das der Blitz immer wieder aus der Dunkelheit riss, ein Jogger, der so schnell verschwand, wie er gekommen war. Und natürlich waren auch die beiden Radlader schon wach, die leuchtend und lärmend den Strand planierten und für den Tag herrichteten. Als das Paar den Wellenbrecher verlassen hatte, ging ich selbst hinaus. Es war 4.45 Uhr, Ebbe, und um mich herum lag eine undeutliche Landschaft aus Sandbänken und silbern schimmernden Prielen, der Wellenschlag nicht stärker als der eines großen Sees. Der Mond, abnehmend, aber fast voll, stand noch hoch am Himmel und hatte im Westen das Wasser in eine große Eisfläche verwandelt. Ein leichter, gleichmäßiger Wind drückte aus der entgegengesetzten Richtung, wo Slowenien lag, und dahinter die unüberschaubare Landmasse des südöstlichen Europas. Darüber schienen sich zwei tiefstehende, rötliche Sterne langsam nach oben zu arbeiten. Ich blieb eine halbe Stunde an der Spitze des Wellenbrechers. Vom Meer kam das konstante Motorengeräusch von Fischerbooten, deren Lichter kaum von denen der Küste im Osten zu unterscheiden waren. Am Strand fuhren pausenlos die beiden Radlader herum, ihre zahlreichen Scheinwerfer wie suchend auf den Boden gerichtet. Ich hörte deutlich das ungeduldige, fast böse Aufbrummen der Motoren, und als sie näher kamen, konnte ich die warmen Abgase riechen, die der Wind zu mir hinaustrug. Als mir kalt wurde, ging ich langsam zum Land zurück. Auf halbem Weg lag zwischen den seitlich aufgeschütteten Felsbrocken etwas, das aussah wie ein abgefallener Auspuff oder Weltraumschrott. Der Auspuff eines Raumschiffs, frisch vom Himmel gefallen. Ich hatte das Teil beim Hinausgehen nicht bemerkt, als hätte es die Nacht soeben erst freigegeben. Ich trat näher und bewegte es vorsichtig mit dem Fuß, wie etwas, bei dem man sich nicht sicher sein kann, ob es noch lebt oder irgendeine Gefahr davon ausgeht. Allein in der Mitte des Wellenbrechers fühlte ich mich plötzlich wie ausgesperrt, als gäbe es nicht nur das Zimmer im Hotel Iliani nicht, in dem meine Frau und meine Tochter noch in tiefem Schlaf lagen, sondern als hätte ich gar kein Zuhause mehr, als hätte ich meinen Schlüssel verloren oder sogar absichtlich weggeworfen, mit dem ich wieder in die alltägliche Welt zurückkehren konnte, als würde ich, wenn ich irgendwann von ihr wegging, niemanden mehr finden, der mir die Tür aufmachte. Dann war das Licht gekommen.
Das waren die ersten Seiten dieses mit rund 100 Seiten ganz schlanken Buchs von Jürgen Husemann, Das Meer am 31. August. Sie schreiben, Herr Husemann, wie Sie dort sitzen, was Sie bei sich haben, was Sie trinken, darüber hören wir später mehr. Was Sie uns nicht verraten, ist, ob Sie dort von vornherein mit dem Notizbuch saßen und gleich alles aufgeschrieben haben, was Sie sehen, und ob dieser Text tatsächlich größtenteils vor Ort entstanden ist oder erst später aus den Notizen heraus.
Also ich habe mir an diesem Tag natürlich Notizen gemacht, ganz altmodisch, mit Kugelschreiber auf losen DIN A4 Blättern. Das habe ich ehrlich gesagt nicht sonderlich gut durchdacht gehabt, denn natürlich ist das Papier immer fast weggeflogen und in der Seeluft auch schnell durchweicht gewesen, ging aber irgendwie trotzdem. Bei diesen Notizen ging es erstmal darum, überhaupt mal die Informationen zu sammeln, also das, was in der Welt um mich herum passiert und das, was mit mir selbst passiert. Das waren dann Stichworte, sozusagen Schnappschüsse mit Worten. Und am Ende waren das knapp 20 Seiten ziemlich vollgekrakelt, also die waren eigentlich nur noch von mir selbst zu entziffern. Und Fotos gemacht habe ich natürlich auch, manche Dinge lassen sich so doch einfach besser festhalten, gerade die flüchtigen Lichtstimmungen zum Beispiel, oder denken Sie an die Meeresoberfläche zu verschiedenen Tageszeiten. Der eigentliche Text ist dann unmittelbar nach der Reise zu Hause entstanden, anhand dieser Notizen und Fotos und Erinnerungen. Das ist dann natürlich nochmal ein großer Schritt. Da liest man dann seine Notizen und denkt, was, das soll alles sein, 13.56 Uhr, Mädchen auf Fahrrad. Da fragt man sich dann natürlich, ob man das nicht noch ein bisschen besser sagen kann, ob man das vielleicht so sagen kann, wie es einen auch beeindruckt hat, als es passiert ist. Und bei diesem Arbeitsschritt verwandeln sich die Notizen dann vom reinen Protokoll, vom reinen Bericht, von der Mitschrift in Literatur und damit in einen Grund, das zu lesen. Und dann steht da eben am Ende: Der Wind so sachte, als schiebe er ein Mädchen auf einem Kinderfahrrad, oder so ähnlich.
Wenn man sich da dem Meer gegenübersetzt und versucht, es festzuhalten und den weiten Blick sucht, dann befindet man sich ja zugleich unausweichlich mitten in einer langen Kulturgeschichte. Mir sind sofort Bilder der Romantik eingefallen. Natürlich zum Beispiel Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer und auch andere. Das Meer und die Melancholie sind eng miteinander verbandelt in dieser Tradition. Und ich habe mich gefragt, ob Sie, Herr Husemann, nicht auch ein bisschen Furcht vor diesem großen Topos Meer hatten, als Sie sich dieses Projekt vorgenommen haben.
Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte da diese lange Kulturgeschichte, die es ja tatsächlich gibt, glaube ich, gar nicht im Kopf oder jedenfalls nicht allzu bewusst. Das trifft es wohl am besten. Ich würde sagen, ich hatte mir einfach nicht so viel vorgenommen, ja. Mir ging es jedenfalls weniger um die kulturelle und literarische Tradition als einfach um die Vermittlung einer Erfahrung. Mir ging es um genaue Beobachtung der Außenwelt und der eigenen Innenwelt. Mir ging es um Intensität. Dass sich auch das in eine Tradition einreiht, ist ja unvermeidlich und ganz schön. Es sagt einem ja auch, man ist nicht allein.
Und jetzt hören wir einen Ausschnitt, der zeigt, dass Jürgen Husemann sich dieser Tradition vielleicht gar nicht so sehr bewusst war, aber zumindest reiht er sich ein, ganz ohne Pathos und dafür mit einiger Ironie. Auf jeden Fall mit einem sehr realistischen Blick auf die unromantische Realität eines italienischen Urlaubsorts heute.
10 Uhr. Etwa zur gleichen Zeit war ich gestern in dem kleinen Despar-Supermarkt in der Fußgängerzone gewesen und hatte mir für den heutigen Tag etwas zu essen gekauft. Außerdem hatte ich zwei Limonaden der Despar-Eigenmarke in 1,5-Liter-Flaschen in den Einkaufswagen gelegt. Die eine Pompelmo von Stumpfgrüner, die andere Ginger Cool Party von leuchtend hellroter Farbe. Zwei gewaltige Ampullen, die, als sie nebeneinander lagen, aussahen wie die Komponenten einer Chemiewaffe. An der einzig offenen Kasse saß eine dicke junge Frau mit strenger Frisur und ebensolcher Brille, deren heruntergezogene Mundwinkel keine Zweifel daran ließen, was sie von den hier angebotenen Waren und ihren Käufern hielt. An ihrer roten Dienstbluse steckte das Namensschild Desiree S. Als ich meine Einkäufe aufs Band legte, hatte die Kassiererin gerade einen Disput mit einer der Kundinnen hinter sich, was ihre Laune nicht verbessert hatte. Ich verstand nicht, um was es ging. Vielleicht hatte die Kundin nur zu langsam ihr Portemonnaie gezückt. Anschließend zerrte die Kassiererin eilig und wütend meine Sachen über den Scanner, der dabei Geräusche von sich gab, die mir wie Warntöne vorkamen. Zu eilig hatte sie es wohl, denn gerade bei den beiden Limonadenflaschen war das Gerät ins Stolpern gekommen und hatte mit einem besonders nervtötenden Geräusch zurückgescheut, worauf Desiree S. einen angeekelten Blick auf die Limonade warf, die Zahlenfolge des Barcodes eigenhändig in die Tastatur ihrer Kasse stach und schließlich die beiden Flaschen mit dem linken Arm hinter sich schaufelte, wo sie polternd zwischen meinen übrigen Sachen einschlugen. Am Ende hatte die Kassiererin zwischen nahezu vollständig geschlossenen Lippen eine Summe hervorgepresst, die ich nicht verstanden hatte, weshalb ich, ohne auf das Display zu blicken, ihr sicherheitshalber einen viel zu großen Schein hingestreckt hatte, was die Frau, wie ich herauszuhören glaubte, zu einer Reihe leiser Flüche animierte. Die weiteren Minuten verbrachte ich damit, die Plastiktüten auseinanderzufummeln, die sie mir großzügig hinterhergeschmissen hatte, während sich auf der Ablagefläche schon die Einkäufe der nächsten Kundin unter die meinen mischten. Am Ende hatte ich alles, einschließlich der ungeöffneten Tüten, in meinen Armen zusammengerafft und war mehr oder minder aus dem Laden geflohen. Jetzt hatte ich meinen Proviant in einem der Desparbeutel dabei, und die beiden Limonaden lagen neben mir auf dem Beton des Wellenbrechers wie die Pressluftflaschen eines Tauchers. Ich sah sie an, und obschon ich seit dem gestrigen Abend nichts getrunken hatte, verspürte ich keinerlei Durst.
Wieso, Herr Hosemann, kauft sich ein erwachsener Mann für seinen Selbstversuch, für seine Meditation am Meer zwei große Flaschen Limo?
Tja, vielleicht, weil er an diesem Tag weder Lust auf 3 Liter Bier hatte, noch auf das ewige Wasser trinken. Stilles Wasser hatte ich ja sozusagen genug von mir an diesem Tag. Und vielleicht war dieser, wie Sie sagen, erwachsene Mann ja auch wieder ein bisschen zum Kind geworden, als er sich dieses ganze Projekt mit dem Meer vorgenommen hat. Oder er ist es immer geblieben und da merkt man es dann. Fürs Buch war es aber, glaube ich, gut.
Weil Sie aber auch, und das wird im Laufe des Buches klar, mit dem Blick auf diese Bucht und auf das gegenüberliegende Triest ja auch bestimmte Erinnerungen an Ihre Jugend und an eine Interrail-Fahrt durch Europa heraufbeschwören wollten. Und da waren Sie sehr glücklich unterwegs, ebenfalls mit Limonade.
Ja, diese Limonade hat mich dann tatsächlich direkt in meine Vergangenheit zurückgeführt, in die Erinnerungen an eine Reise, die ich vor 30 Jahren gemacht habe und die mich damals bis auf den Bahnhof von Triest geführt hat. Insofern muss man nicht den Lindenblütentee von Marcel Proust trinken, wenn man sich erinnern will. Es kann einen auch eine bunte italienische Limonade für 90 Cent die Flasche in der Zeit zurückgehen lassen. Natürlich immer nur bis in die Nähe dessen, was wir erlebt haben oder auch nicht erlebt haben. Die Vergangenheit kann man ja anschauen, aber wir können sie nicht mehr betreten.
Naja, bei Proust in der Suche nach der verlorenen Zeit ist es ja so, dass der Erzähler Marcel ein Gebäck, eine Petite Madeleine in den Lindenblütentee taucht und sofort strömen die Erinnerungen in ihn ein. Mit einem Mal war die Erinnerung da, lautet da der Satz. Und bei Ihnen, Sie haben diese zwei großen Flaschen Limo dabei und die schmecken vom ersten Schluck an scheußlich. Und die Erinnerung scheint sich ja auch nicht so intensiv einzustellen. Ist das auch eine moderne Antwort auf den großen Proust?
Also man darf es jedenfalls gerne als eine Anspielung lesen, aber eine, die in diesem Fall nicht der Autor am Schreibtisch gemacht hat, sondern eine Anspielung, die sozusagen das Leben gemacht hat, sozusagen direkt an der Supermarktkasse.
Und noch eine Frage hat sich mir beim Lesen hin und wieder gestellt. Ihr Erzähler sitzt da im Schatten eines Apartmenthauses, er holt sich zweimal einen Kaffee, er läuft immer wieder auf einem Wellenbrecher auf und ab, aber er geht nie hinein ins Wasser, er geht nie schwimmen. Warum eigentlich nicht?
Das ist natürlich lustig. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, einen Tag möglichst bewusst zu erleben und alles möglichst genau aufzuschreiben und dabei auch noch schwimmen zu gehen. Ehrlich gesagt, hätte das die Fähigkeiten des Autors weit überschritten. Wahrscheinlich wäre ich einfach ertrunken, wenn ich es versucht hätte.
Jetzt im dritten und letzten Ausschnitt springen wir ein paar Stunden vor und begleiten den Erzähler aka Jürgen Hosemann ins letzte Abendlicht.
Es war 21.30 Uhr, als die Mädchen auf den Wellenbrecher kamen. Vielleicht hatten sie ihn mit einem Laufsteg verwechselt, der mitten ins Meer gebaut war. Ich hörte die Musik aus ihren Handys schon von Weitem und hoffte, dass die 100 Meter hinaus ihnen zu weit wären und sie auf halbem Weg erschöpft Halt machen würden. Als sie bei mir waren und sich direkt hinter mir auf dem Beton niederließen, hörte ich, dass sie sich in einer slawischen Sprache unterhielten. Es war nicht so, dass sie mir keine Beachtung schenkten, es war eher so, dass sie mich überhaupt nicht sahen. Bestenfalls hielten sie mich für einen der Felsbrocken des Wellenbrechers, aber die sahen sie vermutlich genauso wenig. Die Mädchen mochten 14 oder 15 sein, vielleicht waren sie aus Slowenien oder Kroatien hierher gekommen, auf einer ersten kurzen Reise ohne ihre Eltern. Jetzt saßen sie in einem halbtoten Badeort für Familien und starrten erwartungsvoll auf ihre Smartphones, bleich wie Vampirfrauen, die das falsche Mondlicht ihrer Displays geweckt hatte. Zwei der Mädchen waren dünn und dunkelhaarig, mittlere Schönheit mit ruckartigen Bewegungen und schmalen, überraschend harten Gesichtern, aber vielleicht war es nur das Licht, das ihnen diese Härte verlieh. Die dritte war genauso, aber blond. Und auch wenn es sonst keine Ähnlichkeit gab, sah ich in ihr schon meine Tochter, wie sie bald sein würde, als hätte mich jemand einen Blick in die Zukunft werfen lassen. Wie lange noch würde sie ihre Eltern auf deren Reisen begleiten? Wohin würde die Zeit sie führen? Und mit wem würde sie unterwegs sein? Ich stand auf und ging ein wenig hin und her, als müsste ich mir die Beine vertreten. Auch jetzt schien die Mädchen meine Anwesenheit nicht zu bemerken. Ein alter Traum war in Erfüllung gegangen. Ich war, nachdem ich es den ganzen Tag geübt hatte, endgültig unsichtbar geworden. Aber leider funktionierte es offenbar nur bei jungen Frauen. Ab und zu blickte ich den Dreien verstohlen über die Schulter. Sie tippten auf den Bildschirmen, kicherten und schrien ein bisschen herum. Dann tobten wieder Videos über die Displays und aus den Geräten krächzte erneut die auf höchste Lautstärke gestellte Musik. Einmal erschien auf einem der Smartphones das Gesicht eines Jungen, das von gemeinschaftlichem Gelächter begrüßt wurde. Ich begriff nicht, ob es sich um ein selbstgedrehtes Video handelte oder ob sie direkt mit ihm in Verbindung waren, denn so sah es aus. Aber der Junge schien zu weinen, was die drei Meerjungfrauen mit einem fast hysterischen Lachen beantworteten. Die Mädchen blieben lange und allmählich wurden sie ruhiger. Mir fiel auf, dass sie weder rauchten noch tranken oder etwas aßen. Sie hatten nichts dabei als ihre Handys, die sie irgendwann neben sich gelegt hatten. Aus einem drang noch immer leise Musik, aber die Mädchen schienen ihr nur noch einen Teil ihrer Aufmerksamkeit zu widmen. Sie blickten jetzt öfter in die Ferne, unterhielten sich, schwiegen sogar und stießen sich mit den Schultern gegenseitig an, was ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit geben musste. Ich war davon überzeugt, dass sie mich noch immer nicht gesehen hatten, aber umgekehrt war ich jetzt froh, sie zu sehen. Es war immer kühler und feuchter geworden, die Dunkelheit dichter, und die Mädchen verbreiteten eine Helligkeit und Wärme, die das Letzte waren, was vom Tag übrig war.
Was von diesem 31. August übrig bleibt, darüber sprechen wir jetzt weiter mit Thomas Geiger, Programmkurator am Literarischen Kolloquium Berlin, am Wannsee, dem LCB, mit dem RBB Kultur diese Podcast-Lesebühne ja gemeinsam bestreitet. Ich grüße dich, Thomas. Hallo.
Hallo.
Dieses handliche Buch, Das Meer am 31. August, ist ja reich an vielen Verbindungen in die Kulturgeschichte. Wir haben es schon ein bisschen gehört. Hier Romantik, da Proust. Welche Assoziationen hat es denn bei dir geweckt, Thomas?
Ja, ich fand das jetzt ganz interessant, das Gespräch mit Jürgen Hosemann bisher, weil er immer versucht, den Ball ja verhältnismäßig flach zu halten. Aber das funktioniert bei Literatur eben nur so einigermaßen, wenn Literatur Literatur ist. Das habt ihr ja schon gesehen mit dem leichten Abflug zu Marcel Proust. Und mir fiel auf beim Lesen, dass ich immer wieder auf Triest stoße. Und Jürgen hat es ja gerade schon gesagt, er war mal bis zum Bahnhof. Aber fast Leitmotive steht im Text ein paar Mal, ich bin nie in Triest gewesen. Und bei mir hat sich dieses Triest im Lesen tatsächlich wahnsinnig, ich kann es nicht anders sagen, aufgeladen eben als Ort der Literatur. Italo Svevo kommt von da, James Joyce hat da gelebt, die haben zusammengearbeitet. Claudio Magris ist in Triest zu Hause und ich kann Triest gar nicht anders wahrnehmen als ein geheimes Zentrum der modernen Literatur. Und zum anderen ist das eben auch die geografische Lage, die hochinteressant ist zwischen Slowenien, Kroatien und Italien. Und natürlich war Triest der maritime Hafen oder der Seehafen der Habsburger. All das kommt automatisch beim Lesen. Und ich wollte Jürgen Hosemann jetzt fragen, was er denn mit Triest verbindet, so als Sehnsuchtsort. Ich war nie da.
Also ich verbinde tatsächlich sehr viel damit, ohne da gewesen zu sein. Bei mir ist es auch tatsächlich weniger die große kulturgeschichtliche Bedeutung der Stadt. Aber die Stadt hat für mich einfach eine große persönliche Bedeutung. Ein Ort, an dem man nie war, aber gern gewesen wäre und wo man schon mal ganz nahe war. Ein Ort, der mit einer lange zurückliegenden Liebesgeschichte verbunden ist. Ein Ort wie ein Symbol für etwas, das man nicht hatte, das man nicht erreichen kann. Ein Ort wie eine nicht realisierte Möglichkeit im Leben. Auf jeden Fall ein Ort, der einen an sich selbst erinnert.
Und Sie saßen da, Jürgen Hosemann, zumindest steht es so im Buch, mit diversem Kartenmaterial, einer alten Seekarte und einer Sternenkarte und beschreiben gleichzeitig, wie Sie daran scheitern, das Meer und die Städte auf der anderen Seite zu lesen. Wie hast du, Thomas Geiger, denn dieses Scheitern am Kartenmaterial, an diesen Hilfsmitteln verstanden?
Ja, ich habe das ziemlich humorvoll verstanden irgendwie, denn für mich war dieses Buch unter anderem auch ein rechtes Bubenbuch, also das Buch eines Mannes oder eines Kindes, in jedem Fall eines männlichen Kindes, das alles, was sich bewegt, aufschreibt, Schiffe, Müllabfuhr, Fahrzeuge, die den Strand herrichten. Und da gehört für mich auch irgendwie so das Kartenlesen dazu, weil das Ich scheitert. Er findet sich nicht zurecht. Er kriegt die dargestellte Realität und die gesehene Realität nicht recht ins Reine. Das schafft er nicht mit der Seekarte und mit dem Blick auf Istrien und das schafft er nicht in der Nacht mit der Gestirnenkarte. Und das finde ich ja ganz schön, weil das ist eigentlich die Lücke, in der Literatur entsteht, nämlich zwischen dem Aufschreiben, dem Tatsächlichen und dem, was beim Leser passiert. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit diesen Karten?
Ja, also ich liebe Landkarten tatsächlich und es war tatsächlich eine irgendwie lehrreiche Beobachtung, dass man eine Landkarte oder eine Seekarte oder eine Sternkarte zwar vor sich hat und trotzdem nicht weiß, wo man eigentlich ist, dass man nicht richtig weiß, wie man die Welt, in der man sich befindet und die Welt, wie sie da abgebildet ist, zur Deckung bringen soll. Dass da eine Nicht-Übereinstimmung ist zwischen der Welt, wie wir sie erleben und all unseren Versuchen, sie irgendwie abzubilden. Ich wüsste, ehrlich gesagt, heute noch gern, was ich an der kroatischen Küste eigentlich genau gesehen habe, welche Orte diese Lichter wirklich waren, dieser Leuchtturm, dieser Höhenzug. Also ich glaube, mein Buch sagt auch etwas über unsere Schwierigkeiten, sich im Raum zu orientieren, sich in der Welt zu orientieren und wo eigentlich unser Ort in der Welt ist.
Und noch eine Passage würde ich gerne ansprechen. Und Thomas, du hattest mich im Vorgespräch darauf hingewiesen, hier könnte doch die ganze Poetologie dieses schmalen Buchs stecken. Da sucht nämlich der Erzähler ein Grab, das Grab eines Dichters auf dem örtlichen Friedhof, das Grab von Biagio Marin, der im gradesischen Dialekt geschrieben hat. Was hat dich besonders angesprochen an dieser Passage? Und kanntest du diesen Autor überhaupt, Thomas?
Nein, ich kannte ihn nicht und ich wollte gerne wissen, woher Jürgen ihn kannte, ob er ihn eben über den Selbstversuch kennengelernt hat oder ob er ihn vorher schon kannte. Und die Passage, die du meinst, die lautet: Ich hatte in Übersetzungen seine im gradesischen Dialekt geschriebenen Gedichte gelesen und es hatte mir gefallen, wie darin eine karge und einfache Sprache und ein enger, begrenzter Ort mit einer Weite und Tiefe des Blicks und der Erfahrung einhergingen. Und das schien mir so eine Art eingeschriebene Poetologie des ganzen Buches, das mir am 31. August zu sein. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, du hättest überhaupt keine Poetologie. Das glaube ich dir natürlich nicht.
Also Biagio Marin, der Dichter aus Grado, war tatsächlich ein Zufallsfund, wie so vieles in diesem Buch, auch wenn es jetzt wie geschaffen dafür scheint. Aber Biagio Marin hat sich für die gleichen Dinge interessiert, offenbar wie ich, für das ganz Kleine und für das Allergrößte, für die Zeit. Mehr ist da gar nicht dahinter, aber das an den Kollegen Thomas.
Aber verraten Sie uns bitte, Herr Hosemann, wir haben jetzt von einem Selbstversuch immer wieder gesprochen, auch von der Formulierung, was vom Tag übrig war. Was ist Ihnen denn von diesen vielen, vielen Stunden an der Strandpromenade von Grado übrig geblieben? Konnten Sie Ihre Sinne schärfen, wie Sie es sich gewünscht haben, das Sehen, das Hören, vielleicht auch das Riechen und Schmecken? Hören und sehen und riechen Sie das Meer heute anders? Haben Sie ein anderes Zeitgefühl?
Oh ja, es war eine Übung in Wahrnehmung, genauerer, tieferer, besserer Wahrnehmung und ein Versuch, für diese bessere Wahrnehmung Worte zu finden. Und übrig geblieben ist mir von diesem Tag ganz viel. Ja, tatsächlich kann ich, wenn ich mein Buch aufschlage, eigentlich wie durch eine Zaubertür wieder in diesen einen Tag zurückgehen. So gesehen ist dieser Tag anders als fast alle anderen Tage in meinem Leben und so eine Erfahrung ist sehr schön.
Vielen Dank, Jürgen Hosemann nach Frankfurt am Main.
Bitteschön.
Und vielen Dank, Thomas, nach Berlin-Prenzlauer Berg. Das Meer am 31. August ist ein Buch, das nicht nur zur Urlaubszeit weiterdenken und weitersehen lässt. Es hat 112 Seiten und kostet 18 Euro. Und wir danken dem Bärenberg Verlag, dass wir hier einige Auszüge vorstellen durften. Weiterlesen geht weiter mit Ulrike Almuth-Sandig und ihrem, ja, schrecklich schönen Romanerstling Monster wie wir. Ich spreche dann mit der Autorin und Thorsten Dönges vom LCB über ganz andere Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, nämlich Made in GDR. Mein Name ist Natascha Freundl, bleiben Sie gesund und lesen Sie weiter.